Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen. Der große französische Romancier Honoré de Balzac hat uns neben seinem großartigen Werk ein Buch über eine Reise zu einer Geliebten hinterlassen, mit dem Titel »Ein Abglanz meines Begehrens – Bericht einer Reise nach Russland 1847«. Was sich dahinter verbirgt, das hören Sie gleich. Wenden wir uns aber zunächst der Korrespondenz eines der größten Dramatiker des 20. Jahrhunderts zu. Der irische Schriftsteller Samuel Beckett war ein unermüdlicher Briefeschreiber. Bei Suhrkamp ist der vierte und letzte Band der Edition seiner Briefe erschienen unter dem Titel »Was bleibt, wenn die Schreie enden? Briefe 1966 bis 1989«. Wie in den drei Bänden zuvor geht es auch hier wieder um die Auswahl der Briefe nach Beckets Willen, nur Schriftstücke zu veröffentlichen, die sich auf seine Arbeit beziehen. Nur am Schluss, kurz vor seinem Tod 1989, klagte der irische Nobelpreisträger über sein Altersleiden und seine schwindenden Kräfte. Martin Cimic stellt den Briefband vor.
Es ist geschafft. Mit diesem Stoßseufzer beginnt Chris Hirte die Vorbemerkung zu seiner brillanten Übersetzung des letzten der vier Bände von Samuel Becketts gesammelten Briefen. Es ist mit 1000 Seiten der umfangreichste Band der Briefausgabe und umfasst die Jahre 1966 bis zu Beckets Tod im Jahr 1989. Nur 3 Jahre vor seinem Tod hatte sich Beckett dazu entschlossen, der amerikanischen Schauspielerin und Publizistin Martha Fesenfeld die Edition anzuvertrauen. In einem Brief vom 18. März 1985 schreibt er seiner langjährigen Bekannten:
Liebe Martha, ich habe Vertrauen zu dir und weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass du meine Korrespondenz in dem mit Barney vereinbarten Sinn bearbeitest, das heißt ihre Reduktion auf lediglich solche Passagen, die für mein Schaffen von Belang sind. Das wird ein äußerst schwieriger Job und mich erleichtert der Gedanke, ihn in so treuen und fähigen Händen wie den deinen zu wissen.
Im Januar 1988 steigert er die Bemerkung »schwieriger Job« zu »unsäglicher Job« und sieht damit ziemlich genau voraus, welche enorme Arbeit auf die Herausgeber der Briefedition wartet. Allein für den vierten Band müssen 9000 Briefe gesichtet werden. In seiner ausführlichen Einleitung beschreibt der Mitherausgeber Dan Gunn die Mühen, Beckets Korrespondenz bei den Hunderten von Empfängern und in den Archiven ausfindig zu machen, seine oft unleserliche Handschrift zu entziffern, die auf Französisch und Deutsch verfassten Mitteilungen zu übersetzen und zu entscheiden, welche seiner Äußerungen überhaupt und in welchem Maße für sein Schaffen von Belang sind. Nur am Rande kann man also etwas über Beckets privates Leben erfahren. Umso mehr dokumentieren die Briefe seine unermüdliche Hingabe an sein schriftstellerisches Werk und dessen Umsetzung auf der Bühne oder im Film, und zwar bis zu den letzten Tagen seines Lebens, worauf Dan Gunn gleich zu Beginn seiner Einführung mit Nachdruck hinweist.
Die Briefe verweisen auf Becketts gelebte Realität, nämlich auf die Überzeugung, dass sein Schaffen mit annähernder Sicherheit beendet ist, und zwar endgültig. Und damit auch sein Leben, das für ihn zunehmend mit seinem Werk zusammenfällt. Die Briefe leisten das, oft klagend und humorvoll zugleich.
Im Jahre 1966, also zu Beginn seines 60. Lebensjahres, hat Beckett alle seine großen Werke bereits geschrieben. Er hat sie gewissermaßen hinter sich. Die Romane Murphy, Watt, Malone stirbt und Der Namenlose. Die Theaterstücke Warten auf Godot, Endspiel, Glückliche Tage oder den ihn immer wieder von Neuem beschäftigen Einakter Krapps letztes Band. Die später entstandenen Theater- und Prosatexte wie Gesellschaft, Auf Schlimmste zu, Nicht ich, Hey Joe oder sein allerletztes Werk Steering Still umfassen manchmal nur noch wenige Seiten. In ihnen deutet sich ein allmähliches Verstummen an, auf das auch die kürzer werdenden Briefe immer wieder mit lakonischen Bemerkungen hinweisen. Neben der ständigen Arbeit an Übersetzungen seiner Prosa vom Französischen ins Englische oder umgekehrt, nimmt ihn die Tätigkeit als Regisseur seiner Stücke in Beschlag. In der idealen Realisation seiner Werke auf der Bühne oder in der Übersetzung schafft er zwar eine Art Gesamtkunstwerk Beckett, muss aber in Kauf nehmen, aus der Kontinuität des Lebens in Paris durch ermüdende Reisen herausgerissen zu werden. Oft hält er sich für längere Zeit in Berlin auf, wo er am Schiller-Theater Krapps letztes Band mit Martin Held inszeniert oder etwa im Herbst 69, dem Jahr, in dem er den Nobelpreis erhält, seine Endzeitfantasie Endspiel. Auch während des Fernseins von zu Hause hält er durch Briefe Kontakt zu seinen Freunden, Briefe, die meist wie Tagesprotokolle wirken. Typisch für den Stil seiner Korrespondenz ist etwa ein Schreiben vom 26. August 67 an seine langjährige Freundin Barbara Bray in London. Er wohnt zu dieser Zeit in Berlin im Gästeatelier der Akademie der Künste im Hansaviertel, hat mit den Proben zum Endspiel begonnen und ärgert sich über die Schauspieler, insbesondere über Ernst Schröder.
Schröder war Donnerstag so schlecht und probte so albern, dass ich Schluss machte und sagte, so habe das keinen Sinn. Das hat sie ein bisschen geschockt, aber keine Unfreundlichkeiten. Himmel heute Morgen zum ersten Mal bedeckt. Abgesehen vom Theater, keine Menschenseele. Lunch allein, Dinner allein, Spaziergänge allein, ins Bett vor 11, auf um 7. So eine Ruhe hatte ich seit Jahren nicht.
Nicht nur in diesem Auszug zeichnet Beckett von sich das Bild eines Menschen, der nur wenig Kontakt zu anderen hat. Dank der detaillierten und autorisierten Biografie von James Nolson wissen wir, dass Beckett in jenen Tagen lebhaften Umgang hatte mit den Schauspielern und Freunden, die ihn in Berlin besuchten. Gern suchte er seine Stammkneipe auf und hatte sogar eine Art Affäre mit einer ausgesprochen attraktiven jungen Dame aus Tel Aviv. Hinweise auf solche privaten Erlebnisse wird man in den Briefen vergeblich suchen. Stattdessen geht es in ihnen immer wieder um Konkretisierungen seiner Regieanweisungen, um Lesarten seiner Prosa, die Suche nach dem richtigen Wort, aber auch um sein nicht nachlassendes Interesse für junge zeitgenössische Literatur, politische Ereignisse, für Musik und vor allem für die bildende Kunst. So begibt er sich etwa zu Beginn der 70er Jahre zweimal auf Urlaub nach Malta und entdeckt dort Caravaggios Gemälde »Die Enthauptung des Johannes des Täufers« in der Kathedrale von Valletta. Teilweise, wie er schreibt, habe ihn das Bild zu dem Stück »Nicht ich« inspiriert. Das Bild muss ihn aber wegen seiner szenischen Dramaturgie sehr viel nachhaltiger beeindruckt haben. Denn noch 14 Jahre später, im März 1986, schreibt er darüber:
Das Caravaggio-Gemälde in Valletta zeigt, außerhalb und jenseits der Bildmitte und in sicherer Entfernung davon, eine Gruppe von Zuschauern, die das Geschehen angespannt verfolgen. Vor dem Gemälde, aus einer anderen Außensicht, nehme ich den Horror wahr und auch dessen wahrgenommen werden. Diese Erfahrung hat beim Konzipieren des Vernehmers in Not I eine Rolle gespielt.
Die Wirkung, die Caravaggios Gemälde auf Beckett ausübte, deutet darauf hin, dass er in diesem Bild den Kern seiner Poetologie gespiegelt sah. Nicht nur der Horror der Enthauptungsszene, also das dramatische Geschehen, wird wahrgenommen, sondern auch die Blicke jener, die es beobachten, sowie desjenigen, der gleichzeitig auf beides achtet. Die konsequente Anwendung dieses ästhetischen und reflexiven Prinzips erklärt die Genauigkeit und die von Desillusionierungen getragene Selbstwahrnehmung der Figuren in seinen Texten. Sie betrifft auch durchgängig den Charakter seiner späten Korrespondenz. In keinem der Briefe wird man ein Wort zu viel finden. Nirgends gibt es Geschwätzigkeit. Aber in den letzten Jahren werden seine oft humorvollen Bemerkungen immer wieder begleitet von der Klage über schwindende Kräfte und die eigene Endlichkeit. In seinem letzten Lebensjahr wohnt er in einem Altenheim in Paris und notiert nur noch wenige Sätze auf Korrespondenzkarten. So wie am 4. Februar 1989 an den durch seine Theateraufführungen im Gefängnis St. Quentin berühmt gewordenen Regisseur Rick Clucci.
Verzeih die leere Karte, leer wie ich. Noch immer hier bei den alten Knackern. Nicht gebessert, nicht verschlechtert. Ende nicht in Sicht.
Im Aufgreifen eines der zentralen Motive aus Becketts letzter Prosa, Stirring Still, haben die vier Herausgeber dem letzten Briefband den Titel »Was bleibt, wenn die Schreie enden?« gegeben. Becketts Korrespondenz gibt darauf keine Antwort, aber für jeden, der sich mit diesem unvergleichlichen Autor befasst, eine Fülle von Anregungen, sich erneut mit ihm zu beschäftigen. Der Sorgfalt und Übersichtlichkeit, mit der die Herausgeber Becketts Korrespondenz behandelt haben, zeigt ihre Liebe und Ehrfurcht und macht die Lektüre doppelt kostbar.
Martin Schimek, »Was bleibt, wenn die Schreie enden?« Briefe 1966 bis 1989 von Samuel Beckett. Dieser vierte Band der Briefausgabe, herausgegeben von George Craig, ist in der Übersetzung aus dem Englischen von Chris Hirte bei Suhrkamp erschienen. 1008 Seiten, 36 Euro. Honoré de Balzac pflegte nicht nur einen aufwendigen Lebensstil, den er sich eigentlich gar nicht leisten konnte, er war auch ein großer Freund der Frauen, vor allen Dingen vermögender Frauen. 1847 reiste der französische Romancier und Lebemann nach Russland, um seine Heirat mit einer polnischen Adligen einzufädeln. Das Ergebnis war nicht nur die Verehelichung, sondern auch ein Buch, ein Abglanz meines Begehrens, Bericht einer Reise nach Russland 1847. Unser Kritiker Uli Hufen hat das Buch mit sehr gemischten Gefühlen gelesen.
Wenn ein großer Schriftsteller im Vollbesitz seiner Fähigkeiten in ein fernes Land aufbricht, um eine schöne Frau zu erobern, und wenn er dann über dieses Abenteuer schreibt, dann darf man als Leser wohl mit recht bedenkenswerte Auskünfte zu gleich drei Themen erhoffen. Erstens Liebe und Erotik, zweitens das ferne Land und drittens der Schriftsteller selbst. Honoré de Balzacs Bericht »Ein Abglanz meines Begehrens« über eine Reise, die den damals knapp 50-jährigen Maestro 1847 nach Russland führte, enttäuscht zumindest die ersten beiden dieser Hoffnungen mehr oder weniger auf ganzer Linie und ist doch ein überaus lesenswertes kleines Buch. Zu gleichen Teilen amüsant und ärgerlich. Der erste Grund für die Enttäuschung, die den von Titel und Klappentext des Buches geblendeten Leser ereilt, ist schnell benannt. Das Buch ist unvollendet. Nach achttägiger Eilreise durch Belgien, Deutschland, Polen und das habsburgische Galizien hat Balzac gerade russischen bzw. ukrainischen Boden betreten, hat einen ersten Blick auf die unendlichen Weizenfelder des Schwarzerdegürtels geworfen, da fällt er in einen tiefen Schlaf. Als der Kutscher ihn weckt, hat Balzac das gelobte Land erreicht.
Ich erblickte, von der untergehenden Sonne vergoldet, eine Art Louvre oder griechischen Tempel, der sich über einem Tal erhob, dem dritten, das ich seit der Grenze sah.
Was Balzac erblickt, dürfte das überaus idyllisch gelegene Schloss Werschrownia gewesen sein, knapp 150 Kilometer südwestlich von Kiew, der Wohnsitz seiner Geliebten, der Gräfin Evelina Hanska. Was hier passiert, was es mit dieser durchaus bizarren Liebesbeziehung zwischen dem ewig klammen französischen Lebemann und der polnisch-russischen Gräfin auf sich hat, all das erfahren wir leider nicht von Balzac selbst. Sein Bericht bricht genau in diesem Moment ab. Abhilfe schafft das kluge und umfangreiche Nachwort der Herausgeberin Brigitta van Kann, die die Vor- und Nachgeschichte von Balzacs Russlandreise minutiös recherchiert hat. Die Kurzversion geht so. Die zunächst noch verheiratete, später verwitwete Gräfin hatte die Fantasie des verehrten Pariser Großkünstlers zunächst mit anonymen Briefen angeregt. Es entstand eine Brieffreundschaft, später ging man gemeinsam auf Reisen. Je offensiver Balzac aber um das mit der Lösung aller finanziellen Sorgen verbundene Ja-Wort der Gräfin warb, umso spröder zeigte sich diese. Erst im Frühjahr 1850 gelang es dem todkranken Balzac, die Gräfin vor den Traualtar zu zerren. Über Russland erfährt man aus Bericht einer Reise nach Russland aus demselben Grund wenig wie über die Liebe. Kaum ist Balzac da, ist das Buch auch schon zu Ende. Das Wenige, was er über Russland schreibt, ist trotzdem erhellend. Weniger in Bezug auf Russland allerdings, als vielmehr in Bezug auf Balzac selbst. Schon bevor die Reise überhaupt losgeht, hat Balzac klargemacht, was er von Russland hält. Mit einem Wort, viel. Ganz im Gegensatz zu seinem Landsmann Astolf de Custine, der einige Jahre zuvor einen der berühmtesten Reiseberichte überhaupt über das Zarenreich veröffentlicht hatte. Während de Custine Russland als durch und durch barbarische, zivilisationsferne Despotie beschrieb, war Balzac Monarchist und als solcher ein Fan des Zaren.
Ich bin nicht scheinheilig. Ich habe seit langem meine Bewunderung für die absolute Macht zum Ausdruck gebracht. Allerdings mit dem Vorbehalt, dass es auf Erden keine absolute Macht geben kann. Die Regierung eines Menschen ist mir lieber als die der Menge.
Diese Art von wortgewandt, halbgebildetem Salongeplauder ist Balzacs eigentliches Element. Er spricht kein Russisch, erzählt dafür aber gern Anekdoten, die er irgendwo gehört oder gelesen hat. Jedenfalls dann, wenn sie ein Weltbild untermauern, das im Wesentlichen aus Ressentiments gezimmert ist. Den deutschen Leser des 21. Jahrhunderts wird vor allem Balzacs Antisemitismus betreten stimmen. Die Juden, denen er auf seiner Reise in großer Zahl begegnet, sind diebisch, abergläubig, gerissen, verschlagen, unzivilisiert und genial. Balzac schreckt auch nicht davor zurück, sie als Nagewürmer zu verunglimpfen. Allerdings meint er das wohl nicht weiter böse. Er redet über jeden in solchen Klischees. Über Deutsche, über Polen, über Franzosen, über Bauern.
Eine barbarische Unkenntnis. So ist das Wesen der Bauern. Sie sind geschickt und schlau, aber es wird Jahrhunderte brauchen, um sie aufzuklären. Ihnen von Freiheit zu erzählen, verleitet sie wie die Neger zu dem Glauben, sie müssten nicht mehr arbeiten.
Zuweilen streut er fabelhafte Naturbeschreibungen und gut beobachtete, kurze Szenen ein, aber das ändert wenig daran, dass fast alles, was er über die Welt verbreitet, die er in so großer Eile durchreist, der reine Stuss ist. Wenige Jahre nach seinem Tod wird der Krimkrieg zeigen, dass die von Balzac bewunderte russische Autokratie auf tönernen Füßen stand. Kurz darauf wird die Leibeigenschaft abgeschafft, die Balzac aus Gründen, die selbst damals wohl nur ihm selbst plausibel waren, für das Glück der russischen Bauern hielt. Warum aber schreibt Balzac solchen Stuss? Nun, zunächst mal ist er in höchster Eile. Wer 1847 in 8 Tagen von Paris bis fast nach Kiew reiste, konnte außer Kutschen, Zügen, Gast- und Bahnhöfen nicht viel gesehen haben. Wichtiger aber ist etwas anderes. Balzac beschreibt nicht, was er erlebt. Er weiß alles schon vorher und sieht nur, was er ohnehin schon weiß oder zu wissen meint. Aus dem Bericht einer Reise nach Russland 1847 erhebt sich ein bis zur Aufgeblasenheit selbstbewusster, jovialer alter Mann. Ein Mann, der äußersten Wert darauf legt, seine überaus starken Meinungen über fremde Länder, Sitten und Gebräuche in keinster Weise von der Realität durcheinanderbringen zu lassen. Es gibt hier keine Neugier, kaum Aufmerksamkeit und im Grunde auch keinerlei Fragen an das Neue und Fremde, das ihm ja auf Schritt und Tritt begegnet. Honoré de Balzac war leider ein weitgehend umnachteter Reisender. Gott sei Dank kannte er Paris und Frankreich besser.
Uli Hufen, Honoré de Balzacs Buch »Ein Abglanz meines Begehrens – Bericht einer Reise nach Russland 1847« ist in der Friedenauer Presse erschienen mit einem Nachwort von Brigitte van Kann und in der Übersetzung aus dem Französischen von Nicolas Denis, 196 Seiten, 18 Euro. Gerade purzeln wieder die Literaturpreise und Auszeichnungen, von denen es ja in Deutschland glücklicherweise viele zu verteilen gibt. Den mit 20.000 Euro dotierten Düsseldorfer Literaturpreis 2019 erhält die Schriftstellerin Karen Duwe, und zwar für ihren Roman »Fräulein Nettes kurzer Sommer«, der ein paar Jahre aus dem Leben der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff beleuchtet. Und dann ist da noch der unter uns Literaturkritikern begehrte Alfred-Kerr-Preis. Er geht in diesem Jahr an die Feuilleton-Redakteurin Marie Schmidt von der Süddeutschen Zeitung. Der Preis wird während der Leipziger Buchmesse verliehen. Er bringt zwar nur 5.000 Euro ein, aber dafür viel eher. Das war es im Büchermarkt am Donnerstag. Jetzt geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Lennart Pyritz. Darin ein Bericht über Israels Mondreiseprojekt. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.